Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/Unternehmerfrühstück. Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Wir haben heute wieder einen, ich würde sagen, Stargast heute bei uns in unserem Podcast. Ich habe mir kurz seine Vita angesehen, wobei die ich schon einige Male auch gehört habe, weil wir schon sehr einige Male zusammengearbeitet haben. Ein leidenschaftlicher Unternehmer und Geschichtenerzähler. Er hat die Financial Times Deutschland aufgebaut, mitgestaltet, hat dann als Chefredakteur bei Impulse begonnen, ist jetzt Herausgeber vom Impulse-Magazin, vom berühmten Impulse-Magazin, hat dann natürlich auch einen eigenen Verlag gegründet. Liebe Zuhörer, liebe BNI-Mitglieder, liebe Unternehmer, geben wir dem Nikolaus, Dr. Nikolaus Först einen Riesenapplaus. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist. Bei BNI klatschen wir immer wieder, ich klatsche auch für dich. Schön, dass du da bist. Liebe Zuhörer, wenn es euch wundert, ob das ein Hintergrundbild ist, was der Nikolaus hat. Nein, das ist es nicht. Das ist live. Und meine erste Frage, lieber Nikolaus, ganz eine naive Frage von einem Bauern aus Mannersdorf am Leitergebirge, das ist der Nabel der Welt für mich. Hast du diese Bücher alle gelesen?
Ja, es gibt ja diesen schönen Witz, haben Sie jetzt alles gelesen? Und dann dachte man, nee, nicht nur das. Das ist ein bisschen gemein. Aber natürlich habe ich nicht alles gelesen. Ja, es ist eine Manie, es ist die Lust auf Ideen, auf tolle Literatur und ich hätte mir gerne mehr Zeit, um all das lesen zu können. Ja.
Wenn du sagst mehr Zeit, was beschäftigt dich von Montag bis Sonntag? Was ist so deine Tätigkeit als Herausgeber vom Impulse-Magazin? Übrigens, ich bin ein passionierter Abonnent vom Impulse-Magazin. Wenn es kommt, gibt es immer eine Seite, die ich als erstes lese. Das machen wahrscheinlich die meisten so. Du weißt, welche Seite ich meine?
Die letzte wahrscheinlich, ne?
Der größte Fehler, mit dem fangen wir an.
Genau, mein größter Fehler, letzte Seite im Impulse-Magazin, wo ich alte Menschen, also alt, 70, 80, 90-Jährige, frage, was war euer größter Fehler im Leben? So die berühmte Sterbebettfrage, wenn ich sterbe, auf mein Leben zurückschaue, kann ich gucken, worauf bin ich stolz gewesen oder hätte worauf, was war ein Fehler, den ich eigentlich bereue? Und das sind sehr spannende Texte, weil man quasi am Ende des Lebens viel freier reden kann, als meinetwegen mitten im Leben, wenn man operativ Verantwortung trägt. Und deswegen sind diese Fehler ganz spannend, weil viele jüngere Unternehmer dann gucken, ups, ja, diesen Fehler, den muss ich nicht auch machen. Ja? Also wenn man, ich sag mal, man muss viele Fehler machen, man muss nicht jeden einzelnen Fehler selbst machen.
Das ist eine gute Quelle. Ich glaube, du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Aber kurz nochmal zurück zu meiner ersten Frage. Was beschäftigt denn Nikolaus Först als Herausgeber vom Impulse-Magazin von Montag bis, weiß nicht, ob du auch Wochenende, ich nehme mal an, als Unternehmer auch Wochenende, wählst du auch Gedanken, Ideen zu deinem Unternehmen?
Ja, das ist ja nur die eine Rolle. Ich bin ja Verleger, ich bin Inhaber, habe das vor 7 Jahren ja selbst übernommen, das Magazin. Und wenn man selbst Unternehmer ist, also selbst dafür haftet, dann ist das natürlich nicht irgendeine Beschäftigung, sondern es ist genau das, was einen antreibt. Und ja, gerade in der Corona-Phase hat man natürlich eine große Chance, Dinge völlig neu zu machen. Ja, und es gibt Branchen, wo man gut Geld verdienen kann. Ich würde sagen, die Verlagsbranche ist an einem wahnsinnigen Strukturwandel begriffen. Da kann man sich nicht zurücklehnen nach dem Motto, ja, komm mal, wir gucken mal, wie es irgendwie läuft, sondern man muss eigentlich dauernd überlegen, wie kann man das Modell weiterentwickeln. Und so bin ich seit vielen Jahren dabei, seit 2013, als ich Impulse übernommen habe, damals noch Chefredakteur, dann Inhaber von Impulse, letztlich das Modell voran weiterzuentwickeln.
Das ist eine sehr allgemeine Aussage und bei BNI ist immer bekannt, spezifisch zu sein. Was macht denn Dr. Nikolaus Först am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag, wenn er kein Interview gibt?
Ja, ganz konkret, gestern habe ich mit einem Unternehmen eine Vision geschrieben. Also es ist halt so, dass ich halt Kurse gebe in der Impulse-Akademie, aber teilweise buchen mich auch Unternehmen, die bestimmte Dinge machen wollen. Und ich habe jetzt gerade mit einem Mittelständler eine Vision zusammen entwickelt mit der Geschäftsführung. Und dann nächste Woche mit 100 Mitarbeitern. Das heißt, es ist ein ganz spannender Prozess, wie es gelingen kann, in einer Firma das rauszukitzeln, was einen wirklich antreibt, Ziele so aufzuschreiben, dass die Leute wirklich inspirieren, also konkret, wie bei BNI, nicht allgemein, sondern total konkret. Und das sind Dinge, die ich gestern gemacht habe zum Beispiel. Es gibt ein eigenes Netzwerk, das heißt Impulse Premium. Da muss man nicht bewerben und dabei sein. Da sind nur Geschäftsführer und Gesellschafter dabei, nur Inhaber dabei. Und da mache ich alle paar Tage eine Austauschrunde, ja, zu einem Thema, das einen beschäftigt. Und gestern zum Beispiel war das Thema Sparringspartner. Ja, wo finde ich eigentlich die besten Sparringspartner? Ja, gibt es die überhaupt? Ja, und was kann ich mit wem besprechen? Ja, und wie kann ich dafür sorgen, dass es auch gute sind? Und das ist so ein Thema, was mich auch gerade beschäftigt.
Darf ich das gleich aufgreifen, weil das ist, glaube ich, eines auch unserer Themen bei uns im Netzwerk, wo unser Netzwerk dafür bekannt ist, mehr Umsatz durch Kontakte, durch Neukontakte und Empfehlungen zu generieren. Nur der Nebeneffekt ist, dass sich Unternehmer treffen und sich auch austauschen. Jetzt habe ich mein erstes Unternehmen 1997 gegründet und in meinem Leben waren Sparringspartner, also ich persönlich lerne das meiste aus Gesprächen mit anderen Unternehmern. Ich bin nicht so einer, der sich auf die Universität setzt, sondern ich lerne von anderen. Was ist denn dein, nachdem du diese Austauschrunde gemacht hast, was ist denn das Learning oder dein Zugang zu dem Thema Sparringspartner als Unternehmer?
Naja, viele Unternehmer sind, muss man einfach sagen, einsam, sind alleine. Und ich komme ja zurück auf Robinson Crusoe. Das war sozusagen die erste Figur, die beschrieben ist in Impulse vor 40 Jahren, 1980. Das war der erste Text in Impulse, wo der Unternehmer beschrieben wurde als Robinson Crusoe, weil gesagt wurde, eigentlich ist der Unternehmer einsam. Der muss sich durchkämpfen, der weiß nicht, wie es laufen soll, der muss überleben. Aber wie denn eigentlich? Und Robinson Crusoe hatte als Sparringspartner eigentlich nur Freitag. Der kam an einem Freitag. Ja, war nicht ganz auf Augenhöhe mit dem Unternehmer, dem Robinson Crusoe, aber immerhin gab es da jemanden. So, und das ist eben das Problem von vielen Unternehmern, die haben zwar Gesprächspartner, aber oft sind es eben keine auf Augenhöhe. Also Beispiel Mitarbeiter. Es gibt hervorragende Mitarbeiter, hoffe ich zumindest für jeden Unternehmer. Und dennoch macht es einen Unterschied, ob ich angestellt bin oder Inhaber bin. Das kann ich von mir selbst sagen. Ich war ja viele Jahre, 15 Jahre lang angestellt im Konzern. Da habe ich einfach einen anderen Blick auf das gehabt, was ich jetzt tue. Ja, also man kann das irgendwie intellektuell vielleicht beschreiben, aber man muss es selbst spüren. Das heißt, wo findet man Sparringspartner auf Augenhöhe? Ich würde sagen, das ist eben bei Mitarbeitern schwierig. Dann, also wobei es natürlich, man kann viele Dinge diskutieren, aber trotzdem kommt man an Grenzen. Dann das Thema Ehefrau oder Ehemann, Partner, Familie. Auch da gestern im Austausch war sehr klar, die meisten Unternehmer sind es meinetwegen liiert, das heißt aber noch lange nicht, dass man auf dieser Ebene diesen Austausch findet. Und oft geht es dann um Angst, nach dem Motto, ja, lass doch mal über was anderes reden, weil irgendwie, wenn das Geschäft nicht so gut läuft, das ist nicht so angenehm. Ja? Und es gibt dann auch Unternehmer, die ihre Ehefrauen auch schützen möchten, weil wenn es hart auf hart kommt, die Zahlen nicht gut sind, dann ist das eben sehr belastend. Und das Maß an Resilienz, an Widerstandskraft, was man da mitbringt, ist sehr unterschiedlich. Das heißt, auch im privaten Bereich ist das Thema Sparringspartner schwierig. Dann gibt es Netzwerke. BNI, ne? Viele finden im BNI, Tausende finden da vielleicht Sparringspartner. Impulse-Netzwerk, da ist es genauso. Oder eben über andere Verbände, Regionen, Stammtisch, wie auch immer. Aber es ist, glaube ich, schon sehr wichtig für Unternehmer, die Chance zu haben, sich auszutauschen. Und zwar auf Augenhöhe. Also von Leuten, von dessen Urteil man auch schätzt.
Es ist schön, dass du so sagst. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema, sich mit Leuten auszutauschen, weil ein anderer Unternehmer aus einer anderen Branche hat einen ganz anderen Blickwinkel auf das Unternehmen, das man selber auch betreibt. Und Augen von außen sehen immer mehr, als vielleicht die betriebsblinden Augen, die man vielleicht seit Jahren auch schon hat. Aber ich finde das auch klasse, was du sagst mit dem Thema auch mit der eigenen Ehefrau. Also ich kann das für mich auch ganz klar sagen, ich teile Dinge aus meiner Firma nicht mit meiner Frau, weil ich sie auch nicht unnötig belasten möchte. Und es gibt Gott sei Dank in meinem Umkreis Unternehmer, mit dem ich sehr, sehr offen austauschen kann. Das hilft mir. Es ist wie eine kleine Therapie. Was ist denn bei euch gestern dann rausgekommen? War das dann eine Diskussion darüber, ob Sparringspartner wichtig sind? Oder hat man auch schon den nächsten Schritt gewagt und sagt, okay, wie finde ich meinen richtigen Sparringspartner? Weil ich glaube, das wäre für alle Zuhörer auch wichtig zu sagen, noch was für Kategorie, wo suche ich, wo finde ich, was braucht es dafür? Was war da gestern diese?
Also wir haben in diesem Premium-Netzwerk, gibt's ja, das ist alles ein digitales Netzwerk, alles über Zoom und da gibt es zwei Formate. Das eine sind Austauschrunden, da geht es nur darum, Erfahrung auszutauschen und die anderen Formate sind Expertenfragestunden, wo man halt Experten eins zu eins befragen kann. Und gestern ging es um einen Erfahrungsaustausch, das heißt, wir haben alle erzählt, wie wir das machen, Was sind unsere Sparringspartner? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Was läuft gut und was läuft nicht gut? Da gibt es nicht nach dem Motto Learning 1, 2, 3, aber man lernt trotzdem eine Menge, weil wenn man sich spiegelt in dem, was andere tun, indem man erfährt, wie hat der es gemacht, was ist bei dem gut gelaufen, wo kam der an Grenzen, dann macht das was mit den Leuten. Also ich habe erlebt, dass beides wichtig ist. Zum einen der Austausch, einfach zu gucken, wie machen das andere, weil es macht immer Klick, Klick bei Unternehmern, die denken immer mit, okay, was heißt das für mich? Und dann haben wir aber auch Formate, wo wir dann Leuten konkrete Tipps geben, was sie in dem Bereich tun können. Aber gestern war es einfach ein Austausch.
Wer ist denn dein Sparringspartner, wenn du einen hast? Oder hast du auch einen Sparringspartner?
Also ich kann, finde ich, erstaunlich viel mit meinem Team machen. Also ich binde mein Team auch in strategische Fragen sehr stark ein. Im Moment schreibe ich eine neue Vision. Ich bin jemand, der auch Unternehmer vermittelt, die eine Vision schreibt. Und wir schreiben gerade mit 50 Mitarbeitern von Impulsen eine eigene Vision, eine neue Vision, die im Dezember 2025 spielen wird. Das heißt, da werden alle Mitarbeiter einbezogen, um das Zukunftsbild von Impulse selbst mitzubestimmen. Das machen wir gerade. Und auf Gesellschafterebene, es gibt noch einen Anteilseigner von Impulse, Dirk Mörle, ein Unternehmer, den ich sehr, sehr schätze. Und das ist halt für mich ein Sparringspartner, wenn es um die ganz großen strategischen Fragen geht. Ich bin der Geschäftsführer, kann operativ zwar alles allein entscheiden und dennoch binde ich ihn ein, wenn es ganz große Themen gibt. Und ich habe im Laufe der Jahre sehr viele Dinge entschieden, die ungewöhnlich waren. Dann habe ich ihn schon mal gefragt, was hältst du davon und wie würdest du das sehen? Und dann ist halt wichtig, ihn zu haben, der einen auch herausfordert, der Fragen stellt, der es genau wissen will. Das Spannende bei Dirk Mörle als Mitgesellschafter von Impulse, er kommt nicht aus dem Verlagsbereich. Und das ist manchmal sehr wertvoll. Also nicht Leute zu haben, die unglaublich tief drinstecken in dem, was man tut, sondern Leute zu haben, die einen fremden Blick reinbringen, einen neuen Blick von außen. Das ist für viele wertvoll, weil ich erlebe so viele Unternehmer, die gar nicht begreifen, dass das andere nicht verstehen, was sie da tun, weil sie einfach immer nur diesen Innenblick haben und gar nicht den Blick von außen.
Gibt es bei dir auch den Moment oder hat es den schon gegeben, wo du sagst, die letzten Wochen waren sehr herausfordernd, puh, jetzt wird spannend werden, wie die nächsten Wochen und Monate werden. Was tust du, wenn du so vielleicht einen Tiefpunkt hast, wenn Dinge vielleicht nicht funktionieren oder einfach ein paar so Ereignisse passieren, wo du sagst, naja, den Tag hätte ich am besten im Bett verbracht, da hätte ich mehr erledigt oder die Woche hätte ich mir sparen können. Was ist dein Ritual, da rauszukommen aus dem Circle? Was magst du persönlich?
Also es gibt kein Ritual, aber zum einen muss man sehen, Impulse ist jetzt, ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte insgesamt. Wenn wir gucken, wo wir angefangen haben vor 7 Jahren, wir sind profitabel, wir verdienen Geld. Nicht viel, aber immerhin, wir verdienen Geld, werden rundherum alle Leute entlassen werden in der Branche oder viele Verleger, Mitarbeiter entlassen. Das tun wir nicht, sondern wir bauen auf, wir wachsen weiter. Aber es gab eben da auch Phasen, wo wir richtig viel Geld verloren haben. Also im zweiten Jahr nach der Neugründung haben wir 500.000 verloren. Da haben wir echt geguckt, wie wir mit dem Geld klarkommen. So, und das waren sehr harte Zeiten. Es gibt kein Ritual, aber es gibt ein Grundvertrauen. Also ich glaube, das ist halt, was mich, glaube ich, auszeichnet. Das will ich jetzt mal aber so selbst beschreiben. Es gibt ein großes Grundvertrauen, dass es funktionieren wird. Ich sehe meistens Dinge, also ist nicht esoterisch, ja, aber ich sehe die Zukunft vor mir. Also ich habe sehr klare Vorstellungen, wo ich hin möchte. Und wenn Schwierigkeiten auftreten, sehe ich immer schon, dass wir die durchlaufen und auch wieder erfolgreich sein werden. Also es ist nicht so, wenn was passiert, was Schlimmes, ein großer Niederlage, ein Rückschlag, dass ich dann stehen bleibe, sondern ich sehe, entweder es weckt meinen Kämpfergeist, ja, dann erst recht Energie, und oder ich sehe halt genau, wie wir da rauskommen. Und das gibt einem Energie, um das auch zu tun.
Sehr schön. Also was mir bei dir gut gefällt, du bist ja auch, was deine Sache betrifft, wahnsinnig passioniert. Also ich merke, wie sich das Impulse-Magazin auch in den letzten, sage ich mal, 12 bis 18 Monaten verändert hat. Euer Angebot ist auch viel größer geworden. Was treibt da einen Nicolas Förster an? Ich meine, das ist ja, wenn ich mal überlege, du hast ja bei uns auf der Konferenz gesprochen und du hast mir erklärt, dass du komplett einen anderen Weg gegangen bist wie alle anderen Magazine mit Abonnenten und so weiter. Und das ist voll eingeschlagen. Hast alle Leute davon, also am Anfang war es ein Überzeugungsthema, hast du es gemacht und mittlerweile, wenn ich Impulse bekomme, da ist so viel Information drinnen von Reisen, Seminaren, Zeitung, Tipps. Was treibt dich an?
Also ich bin ja, wenn du dir die Bücher anschaust, ich komme aus einer anderen Welt. Ich komme aus der Welt der Literatur, ich komme aus der Welt der Musik, der Kunst. Ich komme aus einer völlig anderen Welt. Ja, ich habe promoviert über Storytelling, also lange, lange her. So, und dann bin ich reingerutscht damals vor 20 Jahren, habe die Financial Times Deutschland mitentwickelt. All das ist dann passiert. Ich bin damals erst in die Welt der Wirtschaft hineingerutscht. Und damals war das so, Management war weit, weit weg von dem, was ich gemacht habe. Heute würde ich sagen, als Unternehmer, der Unternehmer ist, Unternehmertum ist Kreativität. Und das ist, was mich antreibt, die besten Ideen zu haben, die besten Ideen rauszukitzeln. Und zwar so, dass andere profitieren können. Was Impulse macht, ist ja nichts anderes, als dass wir, unser Geschäftsmodell heißt, wir suchen die besten Ideen, wir bereiten sie so auf, dass andere davon profitieren. Das ist eigentlich der Glaube an die Kraft der Ideen, und zwar nicht nach dem Motto, ja gut, ich mache das, was alle machen, geht mal weiter, sondern eben zu gucken, wie macht jemand etwas anders. Von Leuten zu lernen, die man gar nicht kennt, aus anderen Branchen. Und das ist etwas, was mich antreibt. Und das ist eben sowas wie so eine Grundmelodie in meinem Leben. Ja, es ist nicht, was ich jetzt irgendwie mal mache und dann mal nicht, sondern das entspricht mir. Und ich würde sagen, erst heute begreife ich, dass das, was ich früher gemacht habe mit Literatur, sehr, sehr nah ist bei dem, was ich heute mache. Es geht immer darum, neue Welten sich vorzustellen, neue Welten zu entdecken. Das kann man aber im Bereich Geschäftsmodelle genauso machen wie im Bereich der Belletristik. Und das treibt mich an, Neues zu entdecken, unterwegs zu sein. Und ich finde es einfach wunderschön, Selbstwirksamkeit zu erleben. Also wenn man etwas tut und die Wirksamkeit sieht. Konkret heißt es bei Impulse, wir schreiben irgendeinen guten Text und dann kriegen wir ein paar Monate später eine Rückmeldung. Vielen Dank, Herr Förster. Ich habe jetzt diesen neuen Webshop gemacht, weil Sie haben geschrieben, wie das geht. Ich habe es gemacht und Wahnsinn, was ich jetzt mit dem Umsatz mache. So, ja. Und wenn man dann sowas hört, ist das natürlich eine tolle Nachricht, weil es bedeutet, was wir tun mit Qualitätsjournalismus, völlig unabhängig, hat einen Effekt. So, und was besser geht, gibt es gar nicht auch für ein Team. Also wenn ein Team weiß, das, was wir tun, ist nicht nur ganz nett, wir gewinnen Journalistenpreise und so weiter. Nein, es führt dazu, dass die Unternehmer real andere Entscheidungen treffen. Und zwar zum Positiven. Dann ist das ein Kompliment und das motiviert sehr viele Leute und mich auch.
Es ist menschlich halt sehr bereichernd, wenn Leute sagen, ich habe das gemacht, was du gesagt hast und es hat mir mein Leben erleichtert, verbessert, wie auch immer. Kann ich nachvollziehen, ist bei BNI auch sehr ähnlich. Finde ich super spannend. Wenn wir jetzt sagen, Magazin geschrieben, schöne Geschichten geschrieben, mittlerweile Ratgeber, digital wie Print. Wenn wir in die Zukunft schauen, was passiert als nächstes? Was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Nehmen wir mal die nächsten 5 Jahren her, weil wir haben sehr viele Unternehmer, die aus dem SMI-Bereich kommen, Small und Medium, also Klein- und Mittelbetriebe. Was erwartet die? Weil ich war von deiner Vortrag bei unserem Exzellenztag sehr, sehr berührt. Also das war wieder sehr cool, wie du da eingestiegen bist, hat echt eine Qualität gehabt und ich glaube, du hast so einen Weitblick. Was heißt das für unsere Unternehmer im Netzwerk? Auf was müssen sie dir einstellen? Welchen Tipp würdest du denen geben, was in den nächsten Jahren einen Fokus drauf setzen sollen?
Also ob ich jetzt einen besseren Weitblick habe als andere, das bezweifle ich, keine Ahnung. Ich habe natürlich sehr viele Kontakte und kriege mit. Mein eigener persönlicher, subjektiver Blick ist, Corona hat erst angefangen, Corona wird weitergehen, wird uns noch lange beschäftigen. Und Corona bedeutet auch, dass viele ihre Geschäftsmodelle völlig neu aufbauen müssen. Es wird sehr viel mehr digital laufen als in der Vergangenheit. Und ich kann nur den Unternehmern raten, die jetzt irgendwie versuchen zu überwintern, völlig neu zu denken. Also wer jetzt immer noch sagt, ich muss überwintern, so lange kann man gar nicht überwintern. Deswegen, da ist mein Tipp, anders zu denken. So, und wenn das bedeutet, wir werden digitaler, dann ganz kurz, heißt das, digital heißt so viele Reize, alles digital. Wer wird digital Erfolg haben? Und da glaube ich an die Kraft der Marken. Also im Digitalen werden sich die durchsetzen, die eine Marke haben, die stark ist. Was ist eine starke Marke? Eine Marke ist die, die glaubwürdig ist. Und damit kommt man zurück zu den alten Werten. Das finde ich ganz spannend. Also Leute, die bla 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 machen, sehr viel Schein statt Sein bieten, ja, die mögen tolle Erfolge haben am Anfang, einmal. Aber die auf Dauer erfolgreich sein wollen, denen empfehle ich, zurückzugehen auf das, was sie wirklich tun. Das Unternehmertum heißt das immer Wertschöpfung. Wie kann ich einen Wert schöpfen für andere Menschen? Wie kann ich etwas tun, das für andere wirklich wertvoll ist? Und zwar nicht nur scheinbar, sondern wirklich. Und deswegen, ich habe das letztens auch bei BNI, beim Exzellenztag auch gesagt, ich animiere Leute, zurückzugehen auf die Grundfrage, welches Bedürfnis befriedige ich eigentlich? Was für eine Lösung habe ich, die wirklich relevant ist? Ist das, was ich tue, wirklich relevant? So, und da, wenn man da selbstkritisch ist, und ich glaube, viele sind selbstkritisch, weil sie es verlernt haben. Sie sind berauscht von ihrem eigenen Erfolg. Aber wenn man da auf das schaut, was man tut, glaube ich, wird es dazu führen, dass eigene Unternehmer nochmal völlig neu denken müssen. Und da kann ich nur Mut machen, das zu tun.
Ist das auch im Umkehrschluss, dass man einfach als Unternehmer, wenn man ein Geschäftsmodell hat, das einfach, wo man weiß, das funktioniert in Zukunft nicht mehr oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß und sagt, ich schmeiß weg und fange komplett was Neues an?
Absolut. Also warum sollte man ein totes Pferd weiterreiten? Also nichts gegen, ne, Österreicher, die Kutschen, ne, also wunderschönen Kutschen zu haben, nur wenn da die Autos an mir mal vorbeifahren, soll ich dann an den Kutschen weiterarbeiten? Also
das, klingt ja logisch, aber am Ende des Tages hast du was aufgebaut die letzten 5 bis 10 Jahre und auf einmal bums Corona und dein Geschäftsmodell gibt es nicht mehr oder es ist in dem Fall nicht mehr so nachgefragt, wie es davor war. Und das ist für Außenstehende einfach zu urteilen, für den, der es selber betreibt, muss er irgendwann einmal Konsequenzen sehen, weil ich bin davon überzeugt und hundertprozentig bei dir, in Zukunft wird es nur funktionieren, wenn du einen Nutzen bringst. Und du hast eine schöne Frage gestellt bei unserem Exzellenztag, die war, welches Problem löst du und nicht das, welches Angebot hast du? Und ich war dann, weil das war ja Vortrag und danach 2 Fragen in der Breakout-Session, wo sich Leute unterhalten haben, habe ich so reingehört bei Breakout-Session, du glaubst gar nicht, wie schwierig das ist, diese Frage zu beantworten. Da haben sich einige richtig schwer getan. Welchen Tipp kannst du da geben? Welches Problem? Gib mir ein paar Beispiele. Welches Problem löst du für deinen Kunden, für die Mitmenschen, für die Gesellschaft, für unsere Welt? Warum ist das so schwer und was kann man tun, um in diese Denkweise zu kommen?
Ja, das Problem ist halt, dass man selbst sieht das, was man gerade tut. Ich als Berater sehe jetzt meine Kunden, ich bin jemand, der ein Auto produziert, eine Schraube. Ich sehe das, was ich jetzt tue. Und es war nicht schwierig, davon zu abstrahieren. Denn der Grund, warum die deutsche Autoindustrie gerade zugrunde geht, ist halt, weil sie ihr Auto sehen und nicht Mobilität. So, und das Spannende finde ich bei Unternehmertum, dass der Grund, warum Unternehmer erfolgreich sind, hat was zu tun mit der Mentalität, mit der Persönlichkeit. Das heißt, Unternehmer, die in der Lage sind, A zu machen, sind nicht in der Lage, alles zu machen, aber die haben was in sich, um was aufzubauen, um eine gute Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und so weiter. Das heißt, es ist eben nicht beschränkt auf das, was man selbst tut. Und es gibt ja berühmte Beispiele von Familienunternehmen, die jahrhundertelang sich immer wieder neu erfunden haben. Die gibt es immer noch. Die machen was völlig anderes als damals, aber es gibt sie noch. Deswegen, ich glaube, der Blick ist manchmal zu eng auf das, was man jetzt gerade aktuell tut. Und ich würde Leute ermutigen zu überlegen, was ist das, was in mir steckt? Warum war ich in der Lage, das und das zu tun? Und kann ich nicht mit diesen Fähigkeiten auch ganz andere Dinge tun? So, und dann ist eben sozusagen meine auch unternehmerische Existenz nicht mehr beschränkt auf diesen einen Zweck, was ich gerade gemacht habe, sondern ich habe eigentlich das Potenzial, andere Dinge zu tun. Und das Potenzial kann übrigens auch, das muss jetzt nicht die fachliche Qualifikation sein. Es kann auch die Frage sein, wie kann ich tolle Mitarbeiter begeistern oder Kunden begeistern oder was auch immer. Es gibt auch sehr viel mehr Ansatzpunkte, als man denkt, womit man unternehmerisch erfolgreich sein könnte.
Sehr schön. Ich liebe ja auch die Zukunftsthemen sehr stark. Das ist ja, da gibt es ja auch spannende Bücher dazu und du sagst, es ist nicht mehr das Auto, sondern es ist die Mobilität. Wenn ich mir das Silicon Valley anschaue, wo viel passiert, wenn du es mit Deutschland vergleichst, was siehst du die großen Unterschiede? Weil ich weiß, in Vergangenheit hast du immer auch Reisen angeboten in Silicon Valley. Ich wollte dieses Jahr mit dir mitfliegen, aber leider Gottes, glaube ich, fliegst du derzeit nicht, wenn ich es richtig... Gibt es eine Alternative dafür, dass man Silicon Valley jetzt digital besucht? Hast du irgendein Angebot? Weil mich inspiriert sowas. Ob ich das hundertprozentig umsetze, ist mir egal, aber ich komme einfach wieder auf neue Gedanken, das mir hilft, mein Unternehmen weiterzuentwickeln. Weil die sind einfach schneller an Tick da drüben als wir. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Genau, also ich bin am 8. März aus dem Silicon Valley zurückgekommen, jetzt im Frühjahr. Also ich war in der letzten Woche, in der ersten Märzwoche noch in den USA. Das war die Woche, als der Google Campus gesperrt wurde, als Zoom geschlossen wurde und so weiter und so weiter. Wir hatten noch einen Termin mit dem Zoom-Inhaber, mit Eric Huang, geplant. Das musste er aber leider absagen, weil dann Notstand in Kalifornien ausgerufen wurde. Er hat sein ganzes Team nach Hause geschickt. Dann haben wir versucht, eine Zoom-Konferenz digital zu machen. Das klappt aber nicht wegen des WLANs, das so schlecht war und so weiter. Also deswegen vor Ort zu sein, ich bin in der Tat häufiger da gewesen, jetzt zum letzten Mal im März. Es gibt jetzt Anbieter, die digitale Reisen auch, also die USA-Reisen digital anbieten. Also Jörg Knoblauch, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, von Tempus, macht jetzt solche Reisen rein digital. Das ist aber bestimmt ganz gut, aber man hat letztlich dann ein paar Speaker, die reden über Zoom und wunderbar. Das ist quasi nett. Aber es ist nicht die real experience, die man im Silicon Valley hat. Wenn man im Valley selbst ist, wird man merken, die Inhalte ist nur eine Seite dessen, was man davon mitbekommt. Spannende Gedanken, Geschäftsmodelle. Das andere ist halt die Lebensart, die Art und Weise, wie die Leute an was rangehen. Und da gibt es eben einen großen Unterschied. Die Deutschen sind nach wie vor, ich würde sie beschreiben, als bedächtig, perfektionistisch. Es muss alles richtig laufen. Und das Maß an Lust, einfach mal anzufangen, ja, ist einfach im Silicon Valley anders. Auch die Lust am Scheitern. Ja, es ist okay, wenn ich scheitere. Aber dann bitte schnell scheitern. Fail fast. Schnell scheitern, weil dann ist es eine wertvolle Lernerfahrung. Das sind einfach andere Mentalitäten, andere, die man da vor Ort sehr viel besser erleben muss, wenn man vor Ort ist, als wenn man über Zoom quasi nur ein paar Speaker sich anhört.
Also wir kurz lang in den nächsten 2-3 Jahren wird es sicher Reisen wieder geben. Ich bin davon überzeugt, ich bin auch ein hoffnungsloser Optimist, weil ich glaube, Zoom eine Möglichkeit ist, sich auszutauschen, aber das ist Energie zu spüren, glaube ich, macht noch einen Unterschied aus. Man, ganz ehrlich, wird es solche Reisen noch mal geben?
Ja, also wir haben ja auch China-Reisen angeboten, China-Reisen und Silicon Valley-Reisen, Schweiz-Reisen und so weiter. Und ich glaube, es wird wieder Reisen geben, aber es wird ein paar Jahre dauern. Also bei Impulse ganz konkret, wir planen nichts für 2021. Ich mache gerade die Planung für das nächste Jahr und wir planen gar keine Reise nächstes Jahr ein. Das würde ich für unseriös halten, weil man das im Moment einfach überhaupt nicht absehen kann. Sollte ich überrascht werden, freue ich mich. Wir werden sehr schnell es konzipieren. Wir hatten auch, wollten Tel Aviv-Reisen anbieten, also Israel. Also es gibt ganz tolle Hotspots. Neben China und dem Silicon Valley gibt es eben auch noch Tel Aviv, was sehr spannend ist. Aber auch das, die hatten jetzt gerade einen Lockdown hinter sich. Jetzt öffnen sie gerade wieder ganz langsam. Also seriöserweise kann man das jetzt nicht anbieten. Aber natürlich ist das, was ich tue, ist ja, Leute zu inspirieren über tolle Unternehmer, tolle Geschäftsmodelle. Und das ist eben, das Format Reise ist da sehr, sehr wertvoll. Deswegen, ich bin sicher, wir werden es in den nächsten Jahren wieder machen. Aber ob es nächstes Jahr schon klappt, ist sehr unwahrscheinlich.
Nikolaus, wir sind ja eine Netzwerkorganisation von BNI und ich habe eine Frage, die ich jedem meiner Gäste auch stelle. Was ist denn so ein Netzwerktipp, den du anwendest oder den du tust und den du gerne auch weitergibst an unsere Zuhörer?
Was ist dein Netzwerk jetzt baut oder was man also.
Was ist dein Netzwerktipp? Gehst du überhaupt netzwerken als Nikolaus Förster oder kommt
ja, gut, alles? Das Problem ist, bei Impulse ist es ja auch, wir haben ja auch fast 10.000 Mitglieder bei Impulse und ich habe unglaublich viel Kontakt zu meinen Mitgliedern, ja, zu meinen Unternehmern. Ich finde, das Wichtigste bei Netzwerk ist ein wirkliches Interesse am anderen. Also wer einfach nur sagt, ich will ein Netzwerk sein, um zu nehmen, ich meine, das ist ja auch bei BNI das Prinzip, ich gebe und nehme dann, ja, aber die Frage, was treibt dich gerade um oder was treibt sie gerade um? Ja? Wenn das eine Floskel ist, hat man verloren. Aber wenn man wirklich das Interesse aufbringt am anderen, dann ist das der erste Punkt für ein wertvolles Netzwerk. Weil es ist eine Wertschätzung für den anderen, aber nicht nur eine Wertschätzung, sondern eben auch, wenn es ernst gemeint ist, eine Offenheit, um davon zu lernen. Und jede Erfahrung von anderen ist wertvoll. Weil man sich spiegelt, weil man selbst reflektiert, überlegt, was hat er gemacht, was kann ich tun? Deswegen dieses wirklich ernst gemeinte Interesse am anderen ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Und wer das nicht mitbringt, wer einfach nur sagt, ich gehe in ein Netzwerk, weil da mache ich Umsatz und so weiter, das ist ganz nett. Aber ich glaube, entscheidend ist, ob wirklich ein Interesse da ist, eine Offenheit für andere Menschen.
Da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist witzig, es gibt so Talente, die das auch machen. Wenn du mit wem sprichst, dann tust du auch bei der Person bist und auch richtig zuhörst. Das tue mich manchmal ein bisschen schwer, weil es eine Frage der Fokussierung, aber das merkt man. Und wenn wir Leute bei uns im Netzwerk haben, die sagen, ich trete mal bei, dass ich ein bisschen was nebenbei absammle, die sind dann auch lange, sind auch nicht lange bei uns. Die Leute, die wirklich Interesse zeigen, die haben wir jetzt mittlerweile seit 15 Jahren bei uns im Netzwerk und die reüssieren auch. Wie schaffst es du, diese Fokussierung zu haben auf den anderen und nicht irgendwo abzugleiten und nicht sagen, hey, da vorne ist noch was und links und rechts und geradeaus, wie schaffst du das? Oder ist das als Talent bei dir in der DNA gespeichert?
Das ist nicht Talent, sondern es ist einfach so, wie es ist. Okay. Ja, ich meine, es ist doch die Frage, wie läuft man durchs Leben? Laufe ich durchs Leben, um zu gucken hier, mit wem mache ich am meisten Umsatz oder treffe ich Menschen und denke, jeder Mensch hat potenziell eine Geschichte. Ich erzähle so vielen Unternehmern, es gibt keinen Unternehmer, der langweilig ist. Ja, jeder verbirgt eine spannende Geschichte. Es gibt viele Unternehmen, die kommen zu mir, Herr Förster, also was ich mache, ist ja total langweilig. Ich sage, nee, es ist nicht langweilig. Wenn man anfängt, darüber zu reden, was die erlebt haben, was da passiert in deinem Leben, kommt man auf sehr, sehr spannende Dinge. So, und da braucht man aber so eine Grundoffenheit. Wenn man die nicht mitbringt, sondern so von vornherein die Leute kategorisiert, guckt, okay, hier, mit wem müsste ich hier reden und so weiter, dann hat man, keine Ahnung, vielleicht sieht man mehr Geld damit, kann sein, aber man wird den Leuten nicht gerecht.
Was ich bei dir spüre, ist ein gewisses Grundvertrauen in eine gute Gesellschaft. Spüre ich das? Ja. Oder
ich bin mit einem großen Gottvertrauen oder einem Grundvertrauen groß geworden. Ich glaube, vieles, was ich gemacht hätte, hätte ich niemals gemacht, wenn in mir ein großer Zweifel gewesen wäre. Ich zweifle auch an vielen Dingen, ja, aber die Grundmelodie ist ein Vertrauen. Ohne dieses Vertrauen, ich glaube auch als Unternehmer, wenn man nicht eine Zuversicht mitbringt, ja, in das, was man selbst bewegen kann, verändern kann, wenn die nicht da ist, wie soll man dann jemals ein Unternehmen aufbauen? Wie soll man Mitarbeiter begeistern? Wie soll man Kunden begeistern? Deswegen, ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die man eigentlich braucht.
Wer hat deine Grundhaltung so beeinflusst? Gibt es da wen in deiner Familie oder in deinem Umkreis, der sagt, der hat richtig einen Einfluss gehabt auf das, wo du heute bist oder wo du hingekommen bist?
Also mein Vater ist gestorben jetzt gerade vor 3 Wochen und mein Vater hat mich sehr stark beeinflusst. Mein Vater war jemand, der ist jetzt über 90 Jahre alt geworden, ja, aber er hat war jemand, der einfach ein Rückgrat hatte, ja, der niemals etwas getan hätte, was ihm nicht entspricht. Ja, das heißt, er hat geglaubt an das, was er selbst tut, an seine eigenen Werte und hat das dann auch entsprechend durchgezogen. Und das hat mich auch sehr, sehr, sehr geprägt. Und das Zweite ist halt auch ein Glauben, also ein Glauben in die Welt, ein Vertrauen in das Leben. Auch das habe ich, glaube ich, mitbekommen. Also meine Eltern waren selbst Unternehmer, kleine Goldschmiede damals, aber die haben quasi eine Freiheit gelebt. Und ich glaube, was ich schon als Kind mitgenommen habe, war eine große Freiheitsliebe. Also man hat mir schon, ich weiß, als Teenager habe ich mich mal verliebt in eine Spanierin und dann bin ich irgendwie einfach mal nach Sevilla gefahren, ja. Und ich glaube, ich war 16 oder ich weiß nicht, schon lange her. Und das haben meine Eltern auch mitgemacht. So quasi, da war ein Grundvertrauen und eine Liebe zur Freiheit. Und das hat mich sehr geprägt.
Lieber Nicolas, da haben wir auch was gemeinsam. Ich war nicht in Sevilla, sondern ich war in Vigo in Galicien und in Madrid. Da war meine Liebe zu Hause.
Der Unterschied bei mir, Michael, war, dass es ein Missverständnis war. Sie war gar nicht in mich verliebt. Das habe ich aber erst in Sevilla rausgefunden, als ich dann da war.
Das hast du dann wieder den Krönchen gerichtet und hast dann wieder deine Angeln ausgeworfen oder warst du eine Zeit lang auch so in einem
kleinen Tief? Ja, das ist schon so lange her. Ich weiß nicht.
Das war mich so gefallen. Aber liebe Zuhörer, ob sie was Neues geht über Nicolas Förster, ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon erzählt hast, aber spannende Geschichte. Lieber Nicolas, wir haben gesagt, wir machen so 30, 35 Minuten. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen im Abschluss stellen, was ich jedem meiner Gäste hier stelle beim Podcast, wer gibt, gewinnt. Aber bevor wir auf das Thema eingehen, ich glaube, was mir besonders gut gefallen hat, ist das Thema, was du gesprochen hast mit den Werten, weil ich glaube, dass es, also ich bin davon überzeugt, dass in der Zukunft es noch wichtiger wird sein, nach Werten zu leben. Du kannst alles mit Gesetzen regeln. Die Werte sind die, wo wir uns selber eine Struktur geben, durchs Leben zu kommen. Und ich finde das so wichtig in der heutigen Zeit, nach Werten zu leben, weil ich brauche dann keinen anderen, der mir sagt, wie ich leben möchte. Und das ist mein Gerüst dazu. Und wir haben bei uns bei BNI unsere 7 Kernwerte und die waren mir eine Zeit lang nicht bewusst. Und einer unserer wichtigsten Kernwerte heißt, wer gibt, gewinnt. Wer gibt, gewinnt, kannst du mit dem was anfangen?
Absolut, ich habe es ja eben gesagt. Also wir haben eben gesprochen über Netzwerken, wie man auf Leute zugeht. Und wenn man immer nur jetzt denkt, ich will was nehmen und kein Interesse für den anderen aufbringt, ist das nicht gut. Deswegen.
Unser Unternehmer bei uns, ein Franchise-Partner, der Frederik Malsier, ich erzähle es bei jedem Podcast, hat mir eine WhatsApp-Nachricht im Februar geschickt, wo er mir aufs Band gesprochen hat. Michael, ich möchte gerne 10 bis 20 Minuten meiner Zeit investieren, um dein Leben zu verbessern, es zu erleichtern, den Kontakt zu bekommen, den du gerne haben möchtest. Ohne Garantie auf Erfolg. Aber ich möchte dir gerne meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meine Energie schicken. Ich habe diese Nachricht bekommen, die hat mich wahnsinnig gefreut. Und seitdem ist mein Ziel, jeden Tag einer Person weiterzuhelfen. ganz konkret einer Person mit Kontakt, mit Empfehlungen, vielleicht auch nur das Ohr zu leihen. Hilfst du ganz konkret Leuten weiter?
Ja, also ich habe ja ein großes Netzwerk. Leute fragen mich, lieber Herr Förster, kennen Sie jemanden, der das und das kann? Oder hier, kennen Sie den Chefredakteur von diesem Magazin und so weiter und so weiter? Und da ich ja in der Tat ein sehr großes Netzwerk habe, versuche ich das auch möglich zu machen, den Leuten über ein Netzwerk auch zu helfen.
Also du lebst es auch?
Ja, also ist so ein bisschen, ich finde, also vom Konzept her reden wir immer über Lifetime Value. Ja, also bei uns gibt es nicht, wir machen Umsatz und gut ist. Es geht immer darum, dass man eine Beziehung aufbaut, die ein Leben hält. Also es geht nicht darum, kurzfristig zu denken, sondern langfristig. Das heißt, alles, was wir tun, auch wenn wir sagen, Dinge Leuten kostenlos geben, es geht immer darum, was heißt das für die gesamte Beziehung? Also wir denken ein bisschen langfristiger und das ist eben ein anderes Denken. Und dann ist es egal. Dann gibt man halt. Ja, man gibt nochmal, okay. Aber irgendwann gibt es auch mal was zurück. Oder auch nicht. Also es ist nicht dieses Tit for Tat, ich muss was bekommen, um was zu geben, sondern die Idee ist halt, letztlich eine gute Beziehung aufzubauen. Und gute Beziehungen machen zum einen mehr Spaß, aber sind auch geschäftlich, würde ich sagen, sehr viel erfolgreicher, als wenn man den Ansatz hat, ich will den größten Umsatz irgendwie raushauen.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Lieber Nikolas, bist du bereit für unseren Fragen-Word-Rap?
Sehr gerne. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich bin gespannt.
Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
Den, oh Gott, also im Nachhinein ist man ja immer klüger, muss man sagen. Es gibt so viele Fehler, aber im Nachhinein denke ich, boah, wie naiv bin ich gewesen damals bei den Management-Buyouts. Und der größte Fehler damals war, nicht zu verstehen, wie wichtig Firmenkultur ist. Also heute ist das völlig klar, das predige ich ja, es bringt Leuten bei, aber ich muss sagen, im Nachhinein denke ich, Gott, unglaublich, wie naiv ich war. Man macht ein Management-Buyout mit einem wahnsinnigen Risiko und hat nicht im Blick, dass es um softe Faktoren vor allem geht. Das ist das Entscheidende. Also, aber gut, man ist immer klüger im Nachhinein.
Aber Nikolas, ich glaube, ohne Naivität wird es wahrscheinlich die Hälfte der Unternehmer nur geben.
Das stimmt. Man muss naiv sein, um überhaupt den Mut zu haben, es zu starten.
Geld bedeutet für mich?
Sehr wenig. Ich habe mal gesagt, Geld ist virtuell. Ja, also Geld macht eigentlich satt. Ja, Geld führt nicht zu einer Sinnstiftung. Klar, man möchte genug Geld haben, um sich Dinge leisten zu können, aber Geld ist kein Hort des Glücks.
Dieses Ritual habe ich.
Ich habe einmal im Jahr eine Woche Schweigen, eine Woche raus, in ein Kloster in der Regel, völlige Off-Time, alles weg. Das ist eigentlich meine wertvollste Zeit im Jahr und das ist wie ein Ritual, einmal im Jahr.
Darauf kann ich nicht verzichten.
Auf Literatur.
Man sieht es dahinter. Das heißt, du hast auch Zeit noch zu lesen.
Ich hätte gerne sehr viel mehr Zeit, aber ich finde, immer wieder zu lesen ist sehr, sehr wertvoll. Also wenn man nicht stehen bleiben will und man muss nur den Buchdeckel aufschlagen bei guten Büchern und kommt eben auf fantastische Welten. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Die Zukunft in Deutschland sieht in 5 Jahren wie aus? In einem Satz. Nein, kannst du nicht sagen in einem Satz. Geht in einem Satz. Wie schaut es in 5 Jahren aus? Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland in 5 Jahren immer noch gut gehen wird. Da bin ich überzeugt davon.
Also in Deutschland und in Österreich, weil Österreich ist immer 2 Wochen vor Deutschland, habe ich das nicht gelernt.
Ja, das stimmt, ja. Aber
wenn wir genau sind in 5 Jahren, es ist wahr nicht, wie ich zu sagen. Ich finde, Corona zeigt gerade das wahre Gesicht von vielen Menschen. Also vieles wurde überdeckt und durch diese Krise wird vieles deutlich. Und ich finde das bedenklich, diese Polarisierung, die wir gerade erleben. Also von den Querdenkern auf der einen Seite zu denen, die versuchen, Menschen zu beschützen und wie viel Aggressivität da drin ist, das ist kein gutes Zeichen. Also meine Hoffnung wäre in 5 Jahren, dass es uns gelingt in Deutschland, was Deutschland erfolgreich gemacht hat, war immer der Ausgleich der Extreme. Ja? Also arm und reich, oben, unten. Man hat es geschafft, in diesem sogenannten reichen Kapitalismus Dinge zusammenzuführen. Zwar argwöhnisch betrachtet durch angelsächsische Kapitalisten, sage ich jetzt mal, aber sehr, sehr erfolgreich. Und meine Hoffnung wäre, dass es diesem Land auch künftig gelingt, diesen Zusammenhalt weiter zu leben.
Persönlich wachse ich durch?
durch wertvolle Begegnungen mit anderen Menschen.
Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
In sich spüren, was ihre wirkliche Leidenschaft ist. Es gibt zu viele junge Unternehmer, die Geld verdienen wollen, die eine Gelegenheit sehen. Und ich glaube, das wahre Erfolgskriterium ist das das, was ich wirklich will? Ist das meine Leidenschaft? Deswegen will ich Unternehmer immer darauf stoßen, was wollt ihr wirklich?
Es ist spannend, dass du sagst, ich glaube, wenn du diese Leidenschaft nicht hast, dann bist du irgendwann einmal ausgebrannt oder du schaffst es nicht. Ich glaube, also die Leidenschaft hat mir dorthin geholfen, wo ich jetzt bin. Ich liebe es, Leuten zu helfen und die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Aber ich glaube, die Leidenschaft, ohne die Leidenschaft wärst du heute wahrscheinlich auch nicht Impulse-Eigentümer. Ja. Darauf bin ich wirklich stolz.
Ich bin stolz auf mein Team. Es ist unglaublich, was mein Team geschaffen hat. Wenn man sich Corona anschaut, wir haben 1 Million verloren. Als wir im März mal uns das angeschaut hatten, wir standen de facto vor dem Aus. Wenn alle Anzeigen rausfliegen, Sponsorings, Reisen, Coaching, Seminare. Und wenn man überlegt, wie das Impulse-Team innerhalb weniger Tage und Wochen das Modell völlig neu erfunden hat, da kann man echt stolz auf sein.
Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
Das ist sehr persönlich, aber der Tod meines Vaters hat mich sehr, sehr bewegt. Ich habe das Sterben erlebt direkt über Wochen hinweg. Das war ein sehr, sehr bewegendes Erlebnis, was auch den Blick auf das Leben nochmal verändert.
Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
Der beste Autor für Managementliteratur ist Ari Weinzweig. Ein Anarchist aus Ann Arbor und der hat eine Trilogie geschrieben, ist jetzt der 4. Band, Building a Great Business heißt das.
Ari Weinzweig, ich schreibe das gerade auf.
Ari Weinzweig, ein Unternehmer, der 1982 angefangen hat, in Ann Arbor eine Sandwich-Bude aufzubauen mit einem Kumpel zu zweit. Heute haben die 700 Mitarbeiter, gehören zu einem der besten Unternehmen in den USA. Und die Bücher, die er geschrieben hat, sind fantastisch, weil sie nicht nur sehr intelligent sind, sondern auch sehr, sehr gut geschrieben. Und er ist jemand, der quasi aus einer anderen Richtung kommt. Er ist wirklich bekennender Anarchist, hat deswegen Emma Goodman gelesen und ganz viele literarische Bezüge. Und das ist nicht nur ein Managementbuch, sondern ein Buch, das eben auch einfach Spaß macht zu lesen, weil er ein bisschen reflektierter ist als normale Management-Autoren. Die meisten Management-Bücher sind so runtergehauen, schnell auf den Markt gebracht, dann kommt das nächste raus. Und das sind Bücher, die man auch in 10 Jahren sehr gut lesen kann.
Der wichtigste Ratschlag an mich war?
Ich muss gestehen, ich kann jetzt gar nicht den Satz sagen, den ich jemandem zuordnen kann, aber der wichtigste Satz für mich ist, immer authentisch zu sein, keine Rollen zu spielen, das zu tun, was einem wirklich entspricht. Sich nicht zu verbiegen.
Mein größtes Vorbild ist oder war?
Auch das ist vielleicht nicht jetzt gerade wegen meines Vaters ein bisschen irgendwie abgelenkt. Ich würde sagen, im Moment würde ich sagen, mein Vater, ich habe mit meinem Vater ein Buch geschrieben vor 5 Jahren. Mein Vater ist noch als Teenager in den Krieg eingezogen worden. Im letzten Kriegsjahr kam in sowjetische Kriegsgefangenschaft, hat wirklich dann also als 15-Jähriger, 16-Jähriger das alles noch miterlebt. Und ich habe die ganzen Briefe von damals noch, seine Zeichnungen, er war auch Künstler, die Fotografien und all das, daraus habe ich damals ein Buch gemacht. Und ich habe bei dem Schreiben dieses Buchs nochmal anders verstanden, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind. Das war eine Familie, die nicht in der Partei war. Also während um mich herum die alle bei den Nazis waren, die Familie meines Vaters eben nicht. Und wenn man dann guckt, wie mein Vater sich entwickelt hat und was auch auf mich abgefärbt ist, verstehe ich besser, wo ich herkomme, was meine Wurzeln sind. Und ich habe das erst sehr spät verstanden, aber ich glaube deswegen, dass er wirklich ein Vorbild ist in dem, was er selbst gelebt hat.
Danke sehr für deine Offenheit hier. Meine nächsten Ziele sind...
Naja, Impulse, ich sage immer, das ist halt Impulse auch mein Baby, ja, neben auch eigenen Kindern, also richtigen Kindern. Impulse so stabil voranzutreiben, dass es ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Das heißt eben, das läuft. Wir müssen nicht jedes Jahr wieder selbst gucken, schaffen wir eine schwarze Null oder werden wir besser oder schlechter. Der Strukturwandel ist so massiv in der Medienbranche, dass es eine sehr, sehr große unternehmerische Leistung ist. Und da sind wir mitten dabei. Aber mein Ziel ist ganz klar, die Impulse so aufzustellen, dass wir wirklich gut Geld verdienen, und zwar nachhaltig.
Erfolg ist?
Erfolg ist, wenn man etwas getan hat, was nachhaltig etwas Gutes stiftet. Erfolg für mich ist nichts, was jetzt irgendwie so ein Effekt ist, sondern es muss etwas sein, was wirklich eine Nachhaltigkeit hat. Und da, glaube ich, feiern viele Erfolge, die letztlich einfach nur Show sind und keine richtigen Erfolge. Deswegen, da würde ich immer unterscheiden, ist mir was gelungen, was wirklich nachhaltig gut ist, oder war es einfach nur ein netter Umsatz?
Liebe Zuhörer, das Impulse-Magazin ist nachhaltig. Wer es noch nicht abonniert hat, der soll es jetzt bitte umgehend nachholen. Ich bin ein passionierter Impulse-Leser. Wenn es kommt, freue ich mich schon drauf, weil es wahnsinnig gespickt ist mit sehr, sehr vielen Ideen. Lieber Nikolas, herzlichen Dank, dass du so offen heute bei uns gesprochen hast. Es ist spannend, was du machst. Also mich inspirierst du definitiv, mich treibst du auch an, weil du einfach so schnell weiterdenkst und schnell umstellst. Und das ist das, was unser Netzwerk auch derzeit betrifft, wo wir natürlich teilweise gewartet haben, dass der Winter vorbeigeht, aber der Winter wird ein bisschen länger bleiben. Und diese Schnelligkeit, diese Ideen, die du hast und diese Inspiration helfen mir definitiv weiter. Herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke sehr.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag nach Hamburg, liebe Zuhörer. Bleibt gesund. Das Leben geht trotz der Widrigkeiten, die draußen sind, definitiv weiter. Und wir dürfen die Segel setzen. Den Wind, den kriegen wir um die Ohren geblasen. Aber wir dürfen die Segel setzen. Bitte das nicht zu vergessen. Zusammenstehen, zusammenbleiben, zusammenarbeiten hilft in der Situation mehr wie denn je. Herzlichen Dank fürs Zuhören, lieber Nikolas. Schönen Tag noch. Danke.
Danke. Ciao. Ciao.